Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, vorletzte Woche haben wir uns mit so diversen blinden Flecken beschäftigt und dass das Volk Israel damit zu kämpfen hatte und offensichtlich gerade die religiöse Elite, die nicht gesehen oder nicht ernst genommen hat. Dass viele aus dem Volk nur das Zweitbeste für Gott gebracht hatten und Gott meinte, also so geht's gar nicht. Und dann hat er einfach diesen Reformator Maleachi vorbeigeschickt. Ihr erinnert euch, ich habe da diesen kleinen Porsche hier mitgebracht. Schönen kleinen blauen Porsche. Das war ein Informationsträger, ein USB-Stick. Und genauso war Maleachi ein Informationsträger Gottes für das Volk. So, wo stelle ich den jetzt hin? Ich halte ihn immer mal hoch, ich glaube, das ist das Beste. Ja, und genauso wurde eigentlich die Quintessenz deutlich: Mensch, Leute, opfert nicht irgendwas, sondern seid mit eurem ganzen Leben ein gottgefälliges, wohlgefälliges Opfer. Jetzt stellen wir uns vor, dieser Porsche ist nicht nur ein Informationsträger, sondern er transportiert noch was anderes. Nicht ein paar Leute, die gerne Auto fahren. Ich hatte einmal das Vergnügen, Porsche zu fahren. Es war viel zu laut. Man konnte sich nicht unterhalten, aber es war der Knaller. Und man hat wirklich nicht gemerkt, wenn man damit 50 durch den Kreisel gefahren ist. Ich weiß nicht, ob ich das vor 2 Wochen sagte. Ich werde immer wieder fasziniert, wenn ich so einen Teil sehe. Stellen wir uns vor, der ist nicht nur Informationsträger, sondern auch Überbringer von Duplos, wie ihr sie hier auf den Plätzen liegen habt. Duplos. 2, hoffentlich mehr als nur 2. Denn sonst kann man nicht von einem Transporter sprechen, wenn er gerade mal 2 Sachen transportiert, die in diese Größe haben. Wenn ich euch jetzt aber sage, dieses Duplo ist gar kein Duplo, sondern auch nur ein USB-Stick, dann werdet ihr denken, ey, sorry, Fight, willst du uns verarschen? Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob das auch ein USB-Stick oder ein richtiges Duplo ist. Nur 2 Sachen sollt ihr nicht vergessen. Diesen Porsche und dieses Duplo. Wenn ihr den Rest von der Predigt vergesst, denn ihr werdet dann schon merken, was es damit auf sich hat. Wir gehen weiter in unserem Text, Maleachi 1, die Verse 10 bis Kapitel 2, Vers 9. Da lässt Gott durch den Propheten Maleachi dem Volk sagen: Wäre doch jemand bei euch, der die Torflügel verschließt, damit ihr kein nutzloses Feuer mehr entfacht auf meinem Altar. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und ich mag kein Opfer aus eurer Hand. Wir haben schon gemerkt, Maleachi ist nicht die leichteste Kost. So ähnlich geht es heute weiter. Was nehmen wir aus diesem Vers mit? Gott wollte nicht für dumm verkauft werden, wie auch ihr nicht mit den Duplos. Und USB-Stick ist zwar nett, aber wenn man denkt, man kriegt was lecker zu essen und dann beißt man auf Plastik rum, das ist nicht so toll. Gott wollte nicht für dumm verkauft werden. So gilt auch für einen Menschen: lieber Atheist als Sonntagschrist. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Denn Gott ist ja nicht nur am Sonntag Gott, sondern die ganze Woche. Wenn dieser Gott mit weniger als dem Besten zufrieden wäre, dann sollte man ihn gar nicht erst anbeten. Dann wäre er nicht Gott. Aber wenn Gott wirklich Gott ist, dann sollte man lieber den Tempel zuschließen. Schlüssel wegwerfen, kennt man vielleicht aus der Schule, wenn jemand zu viel gequasselt hat. Mund zuschließen, Schlüssel wegwerfen. So auch mit dem Tempel. Lieber den zuschließen, Schlüssel wegwerfen, als Gott halbherzig zu dienen. Lieber vom Amt zurücktreten, als sich weiter zu blamieren. Ja, und hier geht es insbesondere um die geistlichen Leiter, also meine LKG-Kollegen und mich, aber auch die ehrenamtlichen Gemeindevorsteher. Wie treu versehen wir den Dienst an unserer Gemeinde? In der Verkündigung, im Besuchsdienst, im Miteinander, im Gebet für die Gemeinde, gegebenenfalls auch in der Gemeindezucht. Ein sehr uncooles Wort, ein sehr unangenehmes Wort. Doch wie treu sind wir? Doch auch die übrige Gemeinde ist tatsächlich gefragt. Und werden wir mal ganz direkt, spreche ich euch alle an, die ihr hier sitzt. Ich bitte euch, mich zu ermahnen, wenn ihr zum Beispiel den Eindruck habt, dass ich blind bin für einen Schiefstand in der Gemeinde, wo ich etwas ansprechen muss, es nicht getan habe oder vielleicht auch mal schweigen muss und es zu wenig tue. Fragt den Herrn, betet darüber, auf was ihr mich ansprechen müsst. Und dann kommt gerne auf mich zu. Immerhin sind die Gemeindeglieder gemäß 1. Petrus 2 selbst Priester. Ich sage nur Priestertum aller Gläubigen. So hat Luther es schön auf den Punkt gebracht. Die bevorstehenden Tage mit Lutz Schäufler darüber hinaus sind zum Beispiel auch nicht nur ein paar nette Programmpunkte, damit wir mal wieder einen prominenten Redner bei uns haben. Ja, wir haben gewisse Erwartungen an ihn, aber haben wir sie auch an Gott? Gott hat auf jeden Fall an uns die Erwartung, dass wir da voll hinterstehen. Dass wir alles daran setzen, selbst mit ihm im Reinen zu sein. Wie will ich sonst dazu andere bewegen, reinen Tisch mit Gott zu machen? Wenn ich selbst nicht im Reinen mit ihm bin oder faule Kompromisse mache. Kardinalfrage: Wollen wir das überhaupt, andere zur Evangelisation mitbringen? Einmal weiter. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, wir haben es gesungen, ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. So ein richtiger Prophetenvers. Ne? Maleachi, der hat Zukunftsmusik in den Ohren. Wie so viele andere vor ihm. Wieso eigentlich? Das war damals doch überhaupt nicht möglich, Jahwe überall zu opfern. Es gab seit Esra, hatten wir in der Überblickspredigt gehört, den wiederaufgebauten Tempel. Dort konnten die Israeliten für sich opfern lassen, aber auch andere, die sich dem Volk Israel angeschlossen haben. Jetzt schreibt Maleachi aber, an allen Orten Räucherwerk und Opfergaben in Gottes Namen darbringen. Der Tempel stand nur in Jerusalem, nicht an allerlei Orten. An was denkt er, wenn er hier von globaler Anbetung spricht? An uns? Das Jahr 2021? Schon irgendwie. Immerhin ist das Evangelium nahezu weltbekannt. Doch was sind die reinen Opfergaben vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang? Wahrscheinlich meint Maleachi das zukünftige Friedensreich, das tausendjährige Reich. Also die Zeit der Herrschaft, wo Gott mit den Seinen, mit den Christen und den Juden, die ihn als den lebendigen Messias erkannt haben, auf dieser Erde regiert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann sein ewiges Reich errichtet und die Welt komplett neu macht. Und das Volk Israel soll nun eine Ahnung bekommen. Ey Leute, in Zukunft gibt's Leute, die opfern euch von morgens bis abends und ihr seid mein auserwähltes Volk und das nervt euch jetzt scheinbar hier zu opfern. Was soll denn das? Ihr findet das lästig. Tja, warum ist diesen geistlichen Leitern das wohl lästig? Es liegt vielleicht daran, dass sie Gott vergessen haben. Vergessen haben, wer er ist. Er ihnen gleichgültig geworden ist. Deshalb ist nahezu alles gleichgültig geworden. Ob ein lahmes Tier oder ein blindes Tier oder ob es fehlerlos ist, ist doch alles egal. Deshalb ist dann halt auch die Fähigkeit, über Gottes Größe zu staunen, irgendwie eingeschlafen. Gott steht nicht mehr hoch im Kurs, der Name Gottes. Frage: Wie wichtig ist dir der Name Jesus? Jesus als Sohn Gottes. Wir hören das so oft um mich rum. Ich diese letzte Woche auch wieder hier. Oh je, oh Gott, oh Gott, oh Gott und ach Herr Jemine und so weiter und so fort. Vielleicht, wie oft hören wir das? Wie oft sagen wir es vielleicht selber ganz unbewusst, obwohl wir eigentlich gar nicht Gott bewusst ansprechen können und wollen? Wie oft benutzen wir den Namen unbedacht und wie oft suchen wir tatsächlich wirklich Hilfe bei Jesus? Was bedeutet dir dein Titel Christ? Ich zum Beispiel, ja, ich bin jeden Tag in erster Linie Veit der Christ, muss ich mir bewusst machen. Erst Veit der Christ, dann Veit der Ehemann, dann Veit der Pastor, dann Veit der älteste Enkel meiner Oma, erst dann Veit, der gerne kleine Videos bei YouTube guckt, erst dann Veit, der auch mal gerne Gesellschaftsspiele spielt, erst dann Veit, der auch mal gerne rumblödelt. Zuerst bin ich Veit, der Christ. Und erst dann die anderen Sachen. Ich hoffe irgendwie, dass das deutlich wird im Alltag, dass ich zuerst Christ bin und mir Christus wertvoll ist. Denn wir werden gewarnt. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wem die Ehre Gottes zur Nebensache wird, ihr Lieben, muss sich nicht wundern, wenn das ganze Leben als Christ irgendwann zur Last wird. Weil Gott das dann nicht wirklich segnen kann. Weiter, Vers 12 bis 14. Ihr aber nehmt mir meine Ehre, denn ihr sagt, den Tisch des Herrn darf man ruhig verunreinigen. Da kommt es nicht so darauf an, was als Gabe darauf gelegt wird. Und dann stöhnt ihr über euren Dienst. Damit reizt ihr mich zum Zorn, mich, den Herrscher der Welt. Außer den lahmen und kranken Tieren lasst ihr auch noch gestohlene Tiere zum Opfer zu. Und das soll ich von euch annehmen, ich, der Herr? Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es mir gelobt, aber letztlich ein fehlerhaftes Tier opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Gerade die geistlichen Führer hatten vergessen, wer Gott ist, haben wir gehört. Und weil sie Gott vergessen hatten, hat es ihnen gereicht, selber satt zu sein. Der Wirtschaft ging es nicht sonderlich gut damals. Die Steuern waren hoch, das Geld war knapp. Da ist heute nichts dagegen, auch wenn vielleicht manche ja nicht sonderlich gut Kirschen essen haben, vielleicht ein Geschäft haben schließen müssen oder das womöglich bald schließen müssen. Nur die ehrfurchtvollsten Israeliten brachten ein fehlerloses Tier zum Opfern und das übrige Volk wurde von den Priestern ermutigt, bringt einfach, was ihr habt, muss nicht unbedingt das Beste sein. Die kranken Tiere sterben ja eh. Wenn es nicht so viel vom Besten gibt, dann halt vom Zweitbesten. Dabei hätten sie eigentlich wissen müssen, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Deshalb steht im Raum, verflucht sei der Betrüger. Ja, klingt hart. Hab mir gedacht, okay, was hat das vielleicht mit uns zu tun? Können es einfach fragen. Ich frage mich jetzt genauso. Warum feiere ich, warum feierst du Abendmahl? So aus Routine? Warum schreibe ich eigentlich 5-mal die Woche eine Andacht? Mache ich das aus Routine? oder weil sich Leute freuen, dass ich das mache? Oder mache ich es wirklich, weil ich das Wort Gottes möglichst gründlich und doch knackig auf den Punkt bringen will? Der Bibelrefresh, funktioniert der mechanisch, einfach weil es jede Woche ist? Ist es berufliche Tätigkeit oder geistliches Wirken? Gerade bei Stunden, die mal wiederkehrend stattfinden, kann man nicht sagen, naja, ist ja nicht so wichtig, muss halt. Und wenn ich zurückgucke, muss ich sagen, ja, manchmal habe ich auf den letzten Drücker was aus der Konserve genommen, weil die Zeit zu knapp war. Vielleicht habe ich vorher zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit verplempert. Ja, und da kann dann nur Gott mir gnädig sein. Aber auch die Gemeinde kann nicht sagen, ist ja nur Moderationsdienst, ist ja nur Musik, ist ja nur Kinder- oder Krabbelkreis, ist ja nur Jugendkreis organisieren, ist ja nur Evangelisation mit einem Referenten von außen. Wir haben ja nur so kleine Nebenaufgaben, Hauptsache der Laden läuft, Durchschnitt reicht. Wenn uns Durchschnitt reicht, dann schneidet Gott durch unseren Plan und sagt, ey komm, vergiss es, verflucht sei der Betrüger. Ich bin ein großer König, ich bin mehr als Big Brother, ich bin mehr als ein guter Kumpel. Soweit zu Kapitel 1. In Kapitel 2 wird es nicht besser, Gott schiebt noch nach. Einmal mehr zu den Priestern. Nun, ihr Priester, Verse 1 bis 3, danke fürs Anwerfen. Dieses Gebot gilt euch, wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und euren Segen verfluchen. Ja, ich habe ihn verflucht, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen. Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und euch Kot ins Angesicht werfen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hinaustragen. Super Sprache, ne? Kopfkino an, bitte. Die Aufforderung kommt gleich nochmal. Kurze Pause, jetzt gibt's erstmal was Schönes zu sehen. Nächstes Bild. Passt überhaupt nicht, ich weiß. JP Morgan Chase & Co. ist aktuell die reichste Bank der Welt. Wow. Sie erreicht mit 466 Milliarden Dollar den höchsten Wert an der Börse. Viel Kohle. Ihr Chef, James Dimon, gilt als einer der 100 einflussreichsten Menschen. Seine Bank hat 3 europäische Tochterfirmen. Noch ein Bild? Ja, also ungefähr so sieht's aus, wenn man bei so einer Bank mal vorne reingeht. Recht nobel. Nächstes Bild. Schöner hoher Turm. Da ist die Aussicht toll. Und schwebt so ein bisschen drüber. Nochmal weiter. Ist, glaube ich, sogar ein Gebäude von Frankfurt am Main, wie wir es jetzt nochmal hier in der Abendstimmung sehen können. 3 europäische Tochterfirma. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind die alle in Frankfurt gebündelt seit kurzem. Frankfurt hat eigentlich die einzigen Wolkenkratzer in Deutschland. Gibt noch ein paar Häuser, die auch über 150 Meter sind. Gibt es 1, 2, der Rest steht alle in Frankfurt. Und einzelne davon gehören zu JP Morgan Chase und Co., zu dieser Firma. Was soll uns das zeigen? Die Bank ist wirklich groß. Es ist eine Ehre, dort zu arbeiten. Das Unternehmen hat über 200.000 Mitarbeiter. Halbherzigkeit ist nicht. Weder für den Chef noch für die Mitarbeiter. Es ist eine Ehre, dort zu arbeiten. Denn der Wettbewerb läuft. Und erfolgreiche Unternehmen, die suchen die besten Arbeitskräfte, nicht wahr? Gerade bei einem der größten Unternehmen. Für die Priester zur Zeit von Maleachi war es offensichtlich keine Ehre, im göttlichen Großunternehmen zu dienen. Es war ihnen egal und lästig. Okay, sind wir mal ehrlich. Zugegeben, uns sind blank polierte Tische, wie wir sie eben gesehen haben, auch lieber als irgendwelche blutbespritzten Pfannen und aufgeschlitzte Tiere. Ist nicht sonderlich lecker, nicht wahr? Aber rein unter materiellem Aspekt. Auch im Tempel war man von viel Wert umgeben. Zedernholz, karmesinrote Wolle, Gold, Silber. Aber es gab auch strenge Anweisungen. Aber die gibt's auch bei der Bank, strenge Anweisungen. Allerdings ist es eine Ehre, bei der Bank zu arbeiten. Am Tempeldienst hoffentlich auch, aber da gibt es keine eigene Ehre. Allein Gott kriegt alle Ehre. Und es gibt bei der Tempelarbeit auch keine finanzielle Gewinnmaximierung. Gott selbst ist der Lohn. Bedeutete den Priestern offenbar nichts. Was bedeutet uns das, dass Gott unser Lohn ist? Gott ist zornig, dass die Priester das offensichtlich nicht wertschätzen, die Arbeit, und sagt dann hier Kot. Die Abfälle der Opfertiere, ja, das wurde normalerweise vor die Stadt rausgetragen und das galt dann als verflucht und das wollte er nur den Priestern ins Gesicht werfen. Nochmal Kopfkino an, bitte. Scheiße ins Gesicht werfen, lecker, stinkt auch schön, schönes, gewaschenes, edles, teures Gewand, alles vollgekleistert. Kopfkino wieder aus. Okay, geht nicht. Mach nichts. Aber wir wissen, es gibt kaum eine schlimmere Demütigung, als jemandem gezielt Dreck ins Gesicht zu werfen. Oder eigenen Kot. Stinkt nämlich noch mehr als einfache Erde. Dieses leckere Bild beinhaltet die Botschaft, ihr werdet eures Amtes enthoben. Und zwar mit Schimpf und Schande. Weiter. Verse 4 bis 7. Ja, erstmal nochmal hier das Bild, damit man das sehen kann. Also es sah in der Stiftshütte und dann später auch im Tempel schon recht nobel aus, wenn der Priester dann da stand und geräuchert hat und dahinter das Allerheiligste. Bundeslade, ganz aus Gold, das ist schon was. Jetzt geht's weiter. Daran sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, der allmächtige Gott, euch nicht umsonst gewarnt habe. Denn ich will, dass mein Bund mit dem Stamm Levi weiter besteht. Ich versprach ihnen Leben und Wohlergehen und hielt mich an meine Zusage. Damals achteten mich die Leviten und mein Name erfüllte sie mit großer Ehrfurcht. Dem Volk gaben sie meine Weisungen unverfälscht weiter. Kein unrechtes Wort kam über ihre Lippen. Sie lebten aufrichtig nach meinem Willen und brachten viele dazu, von ihren falschen Wegen umzukehren. Und das ist ja der Auftrag der Priester. Sie sollen den Menschen zeigen, wie man mich, den Herrn, erkennt. Wenn jemand einen Rat braucht, soll er bei ihnen Rat finden, denn ich, der allmächtige Gott, habe sie zu meinen Boten ernannt. Ich heb mal ein paar Schlagworte hervor. Nochmal. Kommt da noch ein bisschen mehr Farbe irgendwo? Na, dann mach nochmal zurück. Ach, ich sehe. Okay, irgendwie zeigt das hier die Farbe nicht so an. Dann lese ich es euch vor. Das Wichtigste wird angezeigt. Ehrfurcht. Ist zumindest leicht fett gedruckt. Eigentlich auch in einer grünen Farbe. Unverfälscht. Kein unrechtes Wort. Aufrichtig. Und dann das Unterstrichene. Sie sollen den Menschen zeigen, wie man mich, den Herrn, erkennt. Erfüllt dich Gottes Name mit Ehrfurcht? Gibst du Bibelworte an deine Mitmenschen weiter? Gesellschaftskonform, aufgeweicht oder unverfälscht? Nur interessant ist es, dass früher das Bibelwort "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich" der Bibelvers schlechthin war. Heute ist es "Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet". Das passt leichter, damit eckt man weniger an. Was ist für deine Umgebung dran? Frag den Herrn. Wie ist das mit deinen Worten? Sind sie alle in Ordnung? Von Samuel heißt es, Gott ließ nicht ein Wort von ihm auf die Erde fallen. Ich frage mich, wie geht das? Bist du aufrichtig? Ja, und der Job der Priester war damals, den Menschen zu zeigen, wie man den Herrn erkennt. Und das ist doch auch der Job von uns Christen heute, oder? Den Menschen zeigen, wie man den Herrn erkennt. Ging es nicht so schnell und geht es auch nicht so schnell um große Zahlen und schnelle Bekehrungen, sondern um Geduld, sich Zeit zu nehmen, um Gott bewusst auch wieder ins Gespräch zu bringen. Den Gedanken, Gott, ach, ist egal, der darf bei den Leuten nicht mehr so dominant sein. Bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, bereit für Lebensberatung. Wollen wir das? Wo das nicht zu unserer Grundhaltung als Christ gehört, da muss Gott dich, muss Gott mich zurechtweisen, weil er heilig ist. Und doch, ihr Lieben, hat Gottes Gericht auch nicht nur mit seiner Heiligkeit zu tun, sondern auch mit Wertschätzung. Krass, ne? Wertschätzung gegenüber dem levitischen Dienst an sich. Nämlich gegenüber denen, die ihn wirklich ernst genommen haben. Haben wir ja hier eben gelesen. Sie waren von mir mit großer Ehrfurcht, haben das Wort unverfälscht weitergegeben. Die haben die Leute aufgefordert, zu mir umzukehren. Da gab es Leute, die den Dienst ernst genommen haben. Und das heißt, Gott sieht nicht nur die Verfehlungen, Gott sieht auch die Treue. Und er benennt es, wo jemand treu zu ihm steht und sich treu an seine Ordnung hält, damals wie heute. Und er sieht, wo du ihm treu nachfolgst, wo du bestrebt bist, anderen Jesus lieb zu machen. Und er sieht, wo du einstecken musst, um ihm die Ehre geben zu können. Ja, und gleichzeitig wird es auch ernst, wenn man Gott nicht 100% ernst nimmt. Die letzten Verse für heute, Vers 8 und 9. Ihr aber seid von meinem Weg abgewichen und habt viele in die Irre geführt, mit euren falschen Weisungen. So habt ihr den Bund gebrochen, den ich mit den Nachkommen von Levi geschlossen habe. Darum sage ich, der Herrscher der Welt, weil ihr mein Gesetz missachtet und euch bei euren Weisungen nach Rang und Stand der Menschen richtet, die zu euch kommen, darum strafe auch ich euch mit Verachtung. Ihr sollt in Schande dastehen vor dem ganzen Volk. Auge zudrücken. Vetterliswirtschaft. Andere übervorteilen. Das ist ungerecht. Probleme nicht ansprechen, weil man vielleicht Ärger bekommt. Das ist feige. Schieflagen relativieren oder den Spieß einfach rumdrehen. Was meine ich damit? Jesajas Worte. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die ihre Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten. Ja, passt zu Süßes, Saures, genau, danke. Lohnt sich vielleicht nochmal durch die Bibliothek zu gehen und zu gucken, wo man noch vielleicht das ein oder andere Halloween-Zettelchen hat, was man in die Hand drücken kann, wenn jemand heute sagt, Süßes oder Saures. Tja, das ist bitter, Böses Gut und Gutes Böse nennen. Es gibt nur einen Ausweg, Psalm 130. Da fragt der Dichter: Wenn du, Herr, willst Sünden anrechnen, wer wird bestehen? Die Antwort ist niemand. Niemand. Und gleichzeitig scheint es eine Chance zu geben. Das heißt, unter Umständen rechnet der Herr die Sünden nicht an. Meine Feigheit, meine faulen Kompromisse, mein moralisches Fehlverhalten, meine Trägheit, mein Zuschauen, wie andere ins Verderben rennen. Unter Umständen rechnet der Herr die Sünden nicht an. Ja, welche Umstände sind das? Gott bietet uns einen Joker. Und dieser Joker heißt: Hände falten, Buße tun. Also Sünde aufrichtig bekennen. Denn der Autor von Psalm 130 betet weiter. Im darauffolgenden Vers: Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. So geht der Neustart. Gottes Vergebung suchen, sich auf seine Gebote einlassen und dann die Vergebung auf des anderen zu suchen und sich auf diese Vergebung und den anderen neu einzulassen. So kommt die Ehrfurcht zurück vor Gott und voreinander. Und es gilt auch für unsere LKG: Ohne Ehrfurcht keine Gemeinschaft. Ich bete. Herr Jesus, das sind so krasse Worte, die wir hier in Maleachi lesen. Und ich bitte, gib, dass sie richtig bei uns ankommen, dass wir uns von dir in die Mangel nehmen lassen, um einfach nur mehr zu sehen, wie groß, heilig und wie wunderbar du bist. Und dass du immer auch Möglichkeit zum Neuanfang gibst. Herr, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Gib, dass wir die suchen. Danke für deine Liebe zu uns. Amen.